Naja, wenn es so überaus konsensmäßig abläuft, wenn man überhaupt keinen Streit kriegt, dann mache ich noch einen Nachtrag und weiß dann halt auch nicht mehr zu dem Thema. Der große Schlager von Kyoto und auch der große Schlager der in Deutschland und Europa propagierten Klimapolitik ist doch dieser dieser Handel mit Emissionszertifikaten. Was ist das überhaupt? Und was ist das für ein Schwindel? Also Emissionszertifikate, was ist die Idee? Die Idee ist erstens, ja, es soll weniger CO2 in die Luft geblasen werden, es sollen die Emissionen verringert werden. Der erste Satz. Der zweite Satz, das muss natürlich die Wirtschaft machen, und die soll auf keinen Fall einen Nachteil dabei erleiden. Es ist ja klar, wenn die investieren sollen, dass sie neue Technik haben, mit der weniger CO2 ausgestoßen wird, das heißt, dass die Energieerzeugung eben über was anders als das Verbrennen passiert, das heißt, dass sie Energiespartechniken in den Fabriken anwenden. Das eine oder das andere, Kapitalisten müssen investieren, wenn da weniger emittiert werden soll. Jetzt ist das Anliegen, die sollen das Emittieren reduzieren, aber es soll sie auf keinen Fall beim Geschäft stören. Das ist jetzt erstmal schon der totale Widerspruch. So, und das sollen die Emissionsrechte lösen, das Problem. Wie? Der Staat gibt einen Satz von Emissionsrechten raus, also sagen wir mal 400 Millionen Tonnen CO2 für ein Jahr an die ganze deutsche Industrie, gibt der Staat kostenlos her. Dann ist klar, wer weniger als das verbraucht, was ihm zugeteilt worden ist, hat einen Zettel in der Hand, er dürfte eigentlich mehr verbrauchen. Und wenn es dann einen gibt, der gern mehr CO2 in die Luft blasen möchte, wenn es den gibt, dann kann der Inhaber des Zertifikats sagen, ja, wenn es dir mehr Geld dafür gibt, dann kriegst du das Recht, CO2 in die Luft zu blasen. Im Ergebnis hat der eine ein Recht, das er gekriegt hat, nicht benutzt und Geld damit gemacht, weil ein anderer gern mehr CO2 in die Luft blasen wollte. Reduziert ist damit überhaupt noch nichts. Wenn, dann ist es verschoben worden vom einen zum anderen. Der eine emittiert es nicht, der andere emittiert es. Und der eine hat ein wenig Geschäft damit gemacht, dass er es nicht macht, weil er hat den Zettel für Geld losgekriegt. Jetzt war die Idee, man muss diese Zettel so knapp austeilen, dass die Industrie einen Anreiz hat. Also man muss die so knapp austeilen, dass die Industrie mehr Emissionsrechte braucht, als sie vom Staat zugeteilt kriegt. Dann kosten die Dinger was und dann gibt es einen Anreiz zu vergleichen, was kostet das Emissionsrecht. Was kostet es, die Emission zu vermeiden? Die Vorstellung. Nur wenn die Emissionsvermeidung billiger ist als der Preis des Emissionszettels, wird vermieden. Auch nach der Seite schon. Der Wille zum Reduzieren ist jetzt unter die Bedingung gestellt, unter der Voraussetzung, dass das Reduzieren der Emissionen billiger ist als das Zukaufen von Emissionsrechten. Nur unter der Bedingung wird reduziert. Die Idee wieder ist, dadurch wird in der ganzen Wirtschaft und sogar auf dem ganzen Globus in letzter Instanz an der Stelle reduziert, wo es am billigsten ist. Denn der am billigsten reduzieren kann, der kann ja am leichtesten ein Geschäft machen mit dem Zettel, der dann ja teurer ist als das, was er als Kost aufwenden muss, um die CO2-Emissionen herunterzufahren. Die Vorstellung. Aber bloß die Hälfte der Vorstellung. Die andere Hälfte der Vorstellung ist, auf keinen Fall durch unsere Industrie in der Knappheit von Zetteln geraten. Denn wenn das passieren würde, würden sie ja Kosten tragen müssen, die den Kostpreis im Land erhöhen. So, jetzt muss ich erzählen. Die Verwirklichung dieses wunderbaren Plans hat in der ersten Runde so ausgeschaut, dass der deutsche Staat und alle anderen Europäer haben es genauso gemacht, seiner Industrie mehr zugeteilt hat, als die überhaupt aus in die Luft blasen wollte. Der Effekt, jeder bläst in die Luft, was er sowieso will, ist ja nicht klar. Und nach kurzem bricht der Markt für die Emissionszertifikate zusammen. Die sind einfach null wert. Warum? Keiner braucht sie. Es gibt ja eh mehr von ihnen als gebrauchte. Ergebnis? Die Industrie, die Stromerzeuger, haben schon mal die Preise erhöht, weil sie jetzt ja Emissionsrechte kaufen müssen. Die mussten sie aber gar nicht kaufen. Die Preiserhöhungen haben sie erlöst. Die Emissionsrechte haben nichts gekostet. Ergebnis, die FATS von heute, 5 Milliarden Windfall Profits. Einfach von den Leuten mehr Geld einsammeln. Im Vorgriff auch, vielleicht müssen wir irgendwann mal für Emissionsrechte was bezahlen. In der nächsten Runde, jetzt sollen sie reduziert werden. Und dann erst tritt überhaupt als erstes das ein, was überhaupt die Idee war, sie sollen reduziert werden, also der Umfang der kostenlos verteilten Emissionsrechte soll reduziert werden, dann müssen sie zukaufen, dann kostet der Zukauf Geld, dann kann man vergleichen, ob der Zukauf billiger ist als die Vermeidung. Weil übrigens ganz schnell klar ist, stellt euch mal vor, die kaufen, müssen wirklich zukaufen, ein ganz absurdes Ding. Zum Beispiel, weil Wirtschaftswachstum ist und die Stromindustrie immer mehr Strom verkaufen kann, weil der nachgefragt wird. Sofort sind die viel zu wenig. Steigen die Emissions- die Zertifikatpreise in den Himmel. Sofort sagt natürlich der Staat, da muss ich wieder mehr kostenlos hergeben, weil das war ja, das in Himmel dürfen sie nicht, das schädigt ja wirklich die Konkurrenzfähigkeit. Also diese Sorte künstliche marktwirtschaftliche Lösung ist ein einziger Zirkus, der zwischen dem, es dürfte die Wirtschaft auf gar keinen Fall was kosten, und wenn es was kostet, muss es an der Stelle anfallen, wo es am billigsten ist, die zwischen den beiden Idealen hin und her geht, und entweder es gibt zu viel von den Zertifikaten, dann sind sie überhaupt nichts wert, oder es gibt zu wenig, dann gibt es sehr schnell sehr viel zu wenig. Weil dann ja, also man muss sich bloß vorstellen, es gibt zu wenig, und dann wollen 10 Stromerzeuger bloß eine Tonne zusätzlich haben, ja, dann, wenn die eine Versteigerung machen, dann kostet die Tonne auf einmal unheimlich Geld. Wird sehr schnell sehr viel teurer, als es ist sich überhaupt lohnend ersetzen ließe.
Das sagen die sofort wieder, dann müssen wir wieder Kräfte ausgeben.
Der Schein, das wäre eine marktwirtschaftliche Lösung, ist ein vollkommener Unsinn. Es ist halt eine neue Form, administrativ zugleich schonend zu sagen, ihr sollt weniger emittieren, und zugleich irgendwie drauf zu drücken, sie sollen tatsächlich ein bisschen weniger emittieren.
Du hast bis jetzt hauptsächlich darüber diskutiert, unter welchem Druck da die einzelnen kapitalistischen Staaten stehen und die Wirtschaft leiden. Aber was ist mit dem Standpunkt der Arbeiter? Oder besser gesagt, was kann die einfache Bevölkerung, besonders die Arbeiterbevölkerung, die ja auch daran beteiligt ist, eigentlich tun, um dagegen entgegenzuwirken? Also sprich, Leute, die in Kohlenkraftwerken arbeiten oder Autoindustrie oder wie das auch mit Schuhen will, was ja auch nicht ganz Transport und in den Globus ja auch an dieser ungültigen Vergeudung von Rohstoffen und Energie und so weiter mitbewirkt hat.
Das letzte hast du Schuh gesagt, Schuhindustrie?
Ja, das war nur so eine Anekdote von mir,
weil die von China gemacht und hier verkauft
werden. Ja, weil die ganzen. Oder von mir aus auch Milch, was ist das da, also ja. Die dort billig hergestellt werden und zu uns transportiert werden, nur weil es halt dort billiger ist halt. Ja. Die ganze Transport, was an Energie verloren geht oder dass die halt, was ich Bruchteile einhabe in eine Maschine, was ich 50, Waschmaschine 50 Jahre halten könnte, aber bereits nach ein oder zwei Jahren schon brüchig ist halt. Was ja auch ein ziemlicher Materialverbrauch ist und auch eine Unmenge von Energie kostet.
Zwei Punkte in deinem Beitrag. Der erste, der nächstliegendste erstmal, der noch nicht deine Hauptfrage beantwortet. Der nächstliegende, da wird unheimlich Energie verschwendet. Du erinnerst jetzt an, Milch wird ja. Zum Beispiel, doch, du hast völlig richtig, jedes Beispiel ist ja gut genug, willst du plötzlich halt nochmal laut sagen, das Beispiel, Also Milch wird, sagen wir mal, im Allgäu erzeugt und dann nach Italien gefahren und dort zu Käse gemacht und dann wird der Käse wieder ins Allgäu transportiert und dort als Käse verkauft. Solche Sachen. Und das ist vom Standpunkt der Energie eine große Verschwendung. Da merkt man eben daran und an tausend anderen Sachen, alle Beispiele sind dann gleich gut, da merkt man eben, dass im Kapitalismus nicht nach Energie gerechnet wird, sondern nach Geld. Wenn die Energie so billig ist, dass man den Transport nach Italien und zurück machen kann und dann immer noch ein konkurrenzfähiger Käsepreis zustande kommt, wenn man damit am deutschen Markt Käse verkaufen kann und der nicht durch den Transport so teuer geworden ist, dass es sich nicht mehr lohnt, dann hat sich's kapitalistisch gelohnt. Dann ist der Standpunkt, dass Energie ausgegeben worden ist, einfach in diesem Land bei dieser Rechnungsweise zählt null. Interessiert nicht. Vom Standpunkt der Verkehrsvermeidung gäbe es manche Rationalität, die einfach keine kapitalistische Rationalität ist. Die eine, ja, ist was so?
Ja, ich dachte zum Beispiel an die Just-in-Time-Produktion, wie es mittlerweile nicht mehr weit geht. Meiner Meinung ist es, dass wir einfach nicht so.
Es war sicher nicht zu hören, deswegen sage ich es nochmal laut. Als Beitrag zu dem Herumtransportieren von meinem Milch und Käse, ja, das war jetzt unser erstes Beispiel. Als Beitrag dazu ist jetzt ihr eingefallen, ja, es gibt doch dieses ganze Prinzip der Just-in-Time-Produktion der großen Unternehmen. Und da sagt sie so, die Unvernunft oder das Unzweckmäßige, das in der Just-in-Time-Produktion liegt, könnte doch auch den Firmen auffallen, weil irgendwann bleibt mal ein LKW irgendwo hängen oder die andere Firma hat mal einen Streik und kann nicht liefern und dann bleibt die Produktion an der einen Stelle, wo alles dann immer rechtzeitig ankommen soll, hängen und dann leidet das eigene Geschäft, weil das andere nicht voll kontinuierlich weitergearbeitet und geliefert hat. Ja? Da muss man jetzt richtig aufpassen, aus welcher Perspektive man denkt. Denkst du aus der Perspektive des konkurrierenden Unternehmens und kommst auf die Überlegungen, die du sagst, und die gibt es doch alle längst, die gibt es wirklich, ja? Dann muss man sagen, dann kommt auch das zustande, was du als Lösung sagst. Wenn so eine Firma zum Schluss kommt, mit diesem knappen Puffer, dass unsere Produktion wirklich davon abhängt, dass stündlich die LKWs in der richtigen Reihenfolge in den Bahneingang reinkommen, das beschädigt die Kontinuität unserer Produktion. Wenn es wirklich so ist, Mensch, dann sagen Sie, dann machen wir wieder eine Lage. Das ist aber nichts, was uns als Kritiker von dem Laden interessiert. Denen fällt ein, dann machen Sie wieder eine Lage, dann machen Sie ein Jahrzehnt lang, bauen Sie alle Läger ab und machen nur noch Just-in-Time und im nächsten Jahrzehnt machen Sie wieder die Läger zurück und fahren Just-in-Time zu einem gewissen Grad zurück. Und bleiben, einen gewissen Teil halten sie übrigens aufrecht, weil man erstmal sehen muss, dass in Teilen war ja eine riesige Ersparnis von festgelegtem Kapital. Ja, also man muss doch diese Waren, diese Vorprodukte kaufen, bezahlen, bei sich lagern, wo das Kapital an seinem Umschlagsprozess keinen Fortschritt mehr machen.
Aber wenn ich deswegen nicht liefern kann.
Genauso ist. Und genauso denkt die Firmenleitung.
Das Problem ist, dass die Firmenleitung meistens 2 Jahre nicht denkt und danach denkt, ja, mein Gott, jetzt ist mein Job vorbei, ich gehe zur nächsten Firma. Dann habe ich Pech. Genau, und dann denke ich mir mal, ist es vielleicht auch mal geschickt zu denken, ja, was ist passiert in 10 Jahren? Was passiert in 20 Jahren in der Firma? Oder, und nicht unbedingt zu sagen, ja, 2 Jahre, schön, gut, aber beide denken die doch nicht.
Das Argument war, naja, jetzt angeknüpft an den Gedanken, die machen im einen Jahrzehnt die betriebswirtschaftliche Management-Mode mit und im nächsten Jahrzehnt machen sie eine andere Management-Mode. Das ist schon so. Da sagt sich, aber das wäre doch ein kurzfristiges Denken und keiner von denen denkt dran, wie es in 10 Jahren um die Firma steht. Ja, das ist der Gedanke, ne? Nochmal, denk dran, du musst überlegen, aus welcher Perspektive du argumentierst. Mit der Weise, wie du argumentierst, könntest du dich in ein Managerseminar setzen und sagen, ich bin für langfristigen kapitalistischen Erfolg Und dafür würde ich kleine Teile des kurzfristigen Erfolgs auch mal opfern, denn am Schluss ist der, der langfristig, ja, zuletzt lacht am besten. Denk mal, ich will hier dafür argumentieren und reden, dass die kapitalistische Logik rücksichtslos gegen Lebensbedingungen der Menschen, das war jetzt mit den Wüstenbilden, mit den Überschwemmen am Klima, es ist viel schlimmer und direkter, die Lebensbedingungen der Menschen, die hier die Arbeit machen. Ja, dein Argument von gerade. Die Arbeiter, der alte Marx hat damals gesagt, die kapitalistische Produktion zerstört die beiden Springquellen des Reichtums, die Natur und den Arbeiter. Heute haben wir jetzt einmal die Natur dran gehabt als Ausgangspunkt. Die zerstören ja auch den Arbeiter, die zerstören doch auch die Menschen, die sie im einen Jahr überbeschäftigen und auslaugen und Überstunden machen lassen wie der Teufel und jede Sicherheit und Festigkeit des Arbeitstags auflösen und im nächsten Jahr arbeitslos machen. Da könnte man auch sagen, ja, wenn Sie in einem 50 Leben, in einem Lebenszeitrhythmus denken würden, dann würden Sie das anders machen. Kommt halt raus, die denken halt an Gewinn und nicht an die Lebenszahl der Leute. Sag ich, es ist ein unversöhnlicher Zweck. Die haben einen ökonomischen Zweck, der ist einfach nicht identisch, der passt nicht zusammen mit den Lebensinteressen derer, die sie dafür als Instrumente benutzen.
Vielleicht aber auch nicht zur Firmendirektion, weil es gibt ja auch die sogenannte Firmenphilosophie. Wenn ich sage, wir sind alle rücksichtslos, dann ist es auch nicht unbedingt das Ziel der Firma, weil ich denke, gerade jetzt zum Beispiel so Kleinunternehmer oder so, sehr funktioniert auf dem Beruf schon sehr gut.
Ist wieder nicht zu hören gewesen, das Argument ist, aber es gibt doch auch von der Firma aus, also jetzt sagt sie, okay, was die Arbeiter betrifft, das ist schon in Ordnung, aber es gibt doch auch von der Firma aus den Standpunkt, dass ein kurzfristiger Erfolg, wenn sich dann ein Misserfolg der Firma anschließt und sie dann pleite ist, das ist doch auch nicht im Sinn der Firma. Das ist das Gegenargument. Ja? Da hast du sicher recht, das ist nicht im Sinn der Firma, die will natürlich immer Erfolg haben, aber vielleicht ist das noch ein Argument, das da was bringt in dem Zusammenhang, die Firmen stehen in Konkurrenz. Keine Firma mag sich's und kann sich's leisten zu sagen, da mache ich halt heute Miese, dafür mache ich in 20 Jahren Gewinn. Sie holt ihren Erfolg durch in Konkurrenz. Und da machen die Sachen, die alle vom Standpunkt der Langfristigkeit aus absurd wirken. Zum Beispiel, die Automobilindustrie baut lauter Überkapazitäten auf. Jeder weiß, dass irgendeiner von denen pleite gehen muss, wenn sie immer mehr Autofabriken hinstellen. Die sagen aber, wenn es darauf ankommt, den Markt zu erobern, dann muss ich eine solche Quantität von Produktion hinbringen, dass ich einen billigen Kostpreis habe. Und dann muss ich den ganzen Markt mir sichern und den anderen rauskicken. Wer am Schluss rausgekickt wird, das sieht man später. Dass einer rausgekickt wird, wissen alle Beteiligten quasi schon am Anfang. Es ist halt keine vernünftige Produktion. Noch nicht mal im einfachen, langfristigen Sinn der Betreiber, die es machen. Auch die sind durch ihre Konkurrenz gezwungen, rücksichtslos für ihre eigene Zukunft zu sein und zu jedem Zeitpunkt kümmern sie sich natürlich ums Morgen. So ist ja auch wieder. So, jetzt aber einmal weg davon. Das war jetzt die Ecke, die denken alle nicht an die lange Frist.
Ja?
Nochmal? Die ist auch ein Fall davon. Ja. Genau. Deswegen muss den Firmen die bescheidenste Rücksicht auf die Umweltbedingungen vom Staat aufgezwungen werden. Aber jetzt zu seiner Frage, ja, was hat denn das mit den Arbeitern zu tun und was können denn die dafür machen? Und dann war das Argument, Arbeiter, wenn ich es richtig verstanden habe, die in der, was war denn jetzt dein Beispiel?
Aber jetzt nicht nur in der Produktion, also jetzt im Kohlekraftwerk, also allgemein jetzt, weil letztendlich ist ja nicht nur logisch die Natur, aber auch natürlich der Mensch erst in mir selbst dadurch betroffen halt. Schon allein, dass er sich diese Bedingungen irgendwie antun muss halt. Ich habe zum Beispiel auch im Lager gearbeitet. Ich weiß, diesen ganzen Irrsinn, der spricht das ja auch im eigenen Leibe halt. Und nicht zuletzt erst durch Smog oder was ich durch Erderwärmung oder sowas. Oder das, was ich in 20 Jahren, was weiß ich, in Küstenstädten überflutet werde oder sowas halt. Und das ist eine Flucht für sowas Massenflucht.
Zunächst mal, weil du sagst, was können jetzt die Arbeiter tun? Sagen wir die in Kohlekraftwerken oder die überhaupt?
Weil, das ist noch ein Argument, weil zum Beispiel jetzt Gewerkschaften könnten zum Beispiel jetzt auch so argumentieren, dass sie sagen, gerade in der Autoindustrie oder bei Atomkraftwerken, ja, wir brauchen das, weil das ist unser Arbeitsplatz, wir brauchen das als Existenzgrundlage halt.
Sagen Sie ja auch.
Richtig.
Du weißt, dass die Belegschaften der Atomkraftwerke sind große Anhänger der Atomkraft.
Logisch. Obwohl sie eigentlich letztendlich selber davon betroffen werden könnten, weil da
ja. Also ich meine erstmal nach der Seite des Konsumenten, wo oft gesagt wird, naja, dann kauft halt ökologisch erzeugte Produkte oder dann fahrt halt Autos, die einen Hybridantrieb haben oder fahrt Autos, die kleine Motoren haben und so weiter. Nach all den Seiten hin, da muss man sagen, da ist der Arbeiter, wie jeder andere in der bürgerlichen Gesellschaft, das Anhängsel der Industrie. Da hat der Mensch nichts in der Hand. Er kann kaufen, was im Angebot ist. Und gerade die Leute, die geldmäßig knapp dran sind, also gerade die wenig Geld haben, die sind dann, für die ist diese Freiheit konsumiervernünftig. Das ist für die noch absurder wie für alle anderen. Also nach der Seite soll man die Menschen nicht verantwortlich machen wollen, soll sie aber auch gar nicht auffordern wollen, zu sagen, tut was gegen den Klimawandel. Da muss man erst mal sagen, der Privatmann kann dagegen nichts tun. Es ist ein Schwindel, den Leuten einzureden, quasi, wenn du eine Flugreise machst, dann zahl 20 Euro nebenher in einen Fonds, der die Wiederaufforstung des Urwalds betreibt. Ja, solches Zeug, das gibt es ja jetzt. Das steht ja in den Zeitungen als Angebot. Man zahlt einen Ablasspreis für die Klimaschädigung, die man durch seine Urlaubsreise macht. Ja, das ist alles Kokolores. So ein Zeug muss entweder von oben geregelt werden oder es wird überhaupt nicht geregelt. Das ist das eine. Jetzt die andere Seite, an die du denkst, der Arbeiter in einem Kohlekraftwerk, der könnte doch die Arbeit verweigern und dann würde keine Kohle mehr verkommen.
Das ist ja auch ein bisschen zu kurz gesagt.
Ja, vor allen Dingen, das hat auch wieder was Abseitiges. Die Beschäftigten der kapitalistischen Industrie, aller dieser Dinge, sind Kostenfaktor der Industrie. Sie sind die ausgenutzten Leute. Man will deren Leistung abholen und man will ihnen möglichst wenig dafür bezahlen. Wenn, dann ist das und das in der allerersten Linie der Grund, warum die Leute sagen, dafür gebe ich mich nicht her, das mache ich nicht mit. Die machen das wegen sich und wegen der unmittelbarsten Betroffenheit. Es ist ihr Geld und die Sicherheit ihres Einkommens und wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Es hat was Abseitiges, wenn ein Mensch sagt, ach Gott, ob ich arbeitslos wäre, das sind so Sachen, das kann man so und so sehen, das ist schlecht, natürlich nicht gut, aber darüber rege ich mich nicht riesig auf. Aber dass das Klima langsam schlechter wird, darüber könnte ich mich vielleicht aufregen. Das hat auch eine Absage, das hat was Abseitiges. Wenn, dann ist es mit dem Klima, wie übrigens an vielen anderen Stellen, ein Mosaikstein im Blick auf, an welcher absurden, widersprüchlichen Produktionsweise bin ich da beteiligt, für welche Sache gebe ich mich da her. Aber der unmittelbare Grund und damit auch die Kampffront, an der man sich wehrt, das ist die Bedrohung der eigenen Existenz, nicht über die Fernwirkung der Emissionen an die Atmosphäre, sondern über die unmittelbarste, um das unmittelbarste Verhältnis von Arbeit und Bezahlung. Und immer die Unsicherheit der Existenz, dass man immer bedroht ist, dass man gleich wieder arbeitslos wird. Also das sind die unmittelbaren Dinge. Und wenn jemand sagt, oder wenn Arbeiter sagen, sie wollen sich was nicht mehr bieten lassen, dann ist es erstmal das und dann ist es irgendwie, das ist abseitig zu sagen, ach gut, die Ausbeutung, damit könnte ich leben, aber dass die Atmosphäre schlechter wird, das kann ich jetzt wirklich nicht mehr zulassen. Insofern, wie gesagt, das ist ein Mosaikstein, in dem Blick auf eine für die Menschen untragbare, unnütze, schädliche Produktionsweise. Dafür taugt auch der Blick auf die Klimaseite. Aber es ist irgendwie abseitig zu sagen, Leute, den Kapitalismus könnt ihr ruhig bestehen lassen, aber fürs Klima kämpfen müsst ihr. Okay. So weit, so gut. Ja, ja.
Was halt auffällig ist, ist zum einen, dass gerade der Klimawandel in aller Munde ist und das andere ist noch, was noch auffällt, dass dieses Thema auch gerne dazu benutzt wird, halt über innenpolitische Themen hinwegzulenken und über Probleme, die halt im eigenen Land vorherrschen, einfach eine Art ja, Weglenkungsstrategie zu betreiben. So. Das macht jetzt auch die Frau Merkel sehr gern. Sie punktet zum einen außenpolitisch und auch was den Klimawandel angeht. Die Problematik. Also, was ist dein Standpunkt? Werden vielleicht in dem Sinne innenpolitische Themen also ausgeblendet durch das Thema Klimawandel?
Ich weiß nicht, ich glaube, mit dem Ablenkungsgedanken kommt man jetzt sehr weit. Wenn es mal nimmt, es gibt das Thema Klimawandel ja. Und die ganzen Geschichten, die ich jetzt heute erzählt habe, sind ja ohne das Ablenkungsargument ausgekommen. Also es gibt Gründe für den Staat, dass er überhaupt sagt, das soll man nicht ignorieren. Dann gibt es viel handfestere Gründe, warum er unter dem Titel Klimawandel sei Energiewende betreibt. Das alles, das war jetzt ja besprochen. Sodass die Frage, oder überhaupt der Verdacht, die bringen das Thema Klima auf, um nicht über Mindestlohn zu reden. Das finde ich schon nach der Seite unpassend, weil die haben ja Gründe, warum sie dieses Klimathema aufbringen. Positive und nicht quasi, jetzt muss ich mal irgendeinen Schmamm in die Landschaft setzen, damit die Leute nicht über das nachdenken, was eigentlich an der Tagesordnung wäre. Die eine Hälfte, die andere Hälfte. Der Streit über den Mindestlohn hört ja deswegen nicht auf. Jeden Tag steht in der Zeitung, was die SPD und die CDU zum Mindestlohn sagt. Also so ist es doch nicht, dass die Arbeitslosigkeit und wie viel es da gibt und jetzt ist fast 1 Million weniger, als es mal auf dem Höhepunkt war, aber da sind es immer noch 4 Millionen rund. Es stimmt doch nicht, dass da was verschwiegen würde. Also der Kapitalismus oder die Politisierung in einem modernen, in einem demokratischen Kapitalismus wie dem unseren, die Politisierung läuft nicht darüber, dass Themen ausgeklammert werden oder verschwiegen werden, sondern die Politisierung läuft darüber, dass man jeden Schrott in einer verkehrten Weise zu einem Gemeinschaftsthema macht. Nimm Arbeitslosigkeit. In kürzester Zeit sind die von, es gibt Millionen Menschen, die haben keinen Erwerb und die haben es nicht leicht. In kürzester Zeit ist, wir haben ein Problem mit den Arbeitslosen, die belasten die Sozialkassen, was kann man da tun? Dass man falsch über die Themen redet, ist die Stärke, ist die Politisierungsleistung. Nicht, dass man sie ausblendet. Und deswegen würde ich mit dem ganzen Gedanken, da wird wunder was ausgeblendet und wird wunder was wohin falsch gelenkt, würde ich insgesamt beerdigen, da ist nichts darüber.
Wir haben heute überlegen, was wirklich wieder der Energieverbrauch an wichtigen Aspekten entsteht. Also einmal die Sicherheit, die politische Sache mit den Erfolgsländern und den CO2-Ausstoß. Ist aber doch egal, ob ich das jetzt im Straßenverkehr, im Lkw raushaue oder ob ich das jetzt über die Heizung. Über die Haushaltung vollkommen identisch, gleich gesteckt. Da haben die Worte verschieden.
Wie und wo habe ich ihn unterschieden? Ich bin mir jetzt nicht ganz klar, denn ich weiß nicht, ob ich den Unterschied überhaupt gewollt habe.
Das politische, also das weltpolitische Netzwerk. Das ist in Korrelation mit der Heizung, während der CO2 Problem wäre eben mit
Nein, das halt, ich muss, den Unterschied wollte ich überhaupt nicht machen. Ich glaube, ich habe irgendwo mal Heizen gesagt und habe gemeint, fossile Brennstoffe in Energie umwandeln. Ich habe nicht gemeint, die Wohnung heizen im Unterschied von Strom erzeugen oder im Unterschied von Bewegungsenergie im Auto erzeugen. Den Unterschied habe ich in dem Zusammenhang überhaupt nicht angepeilt. Ich erinnere mich, dass ich irgendwo mal Heizen gesagt habe. Aber es ist wirklich mehr Verbrennen von fossilen Energieträgern gemeint gewesen. Und ansonsten ist schon klar, selbstverständlich, die Emissionen, die so ein Land wie die Bundesrepublik zustande bringt, setzen sich zusammen aus den Emissionen der Industrie, aus den Emissionen, wenn man das noch extra nehmen will, der Elektrizitätswerke, aber bloß wenn man es extra nehmen will, sonst ist es Teil der Industrie, aus dem, was die Wirtschaft und die Privatleute durch den Autoverkehr verbrauchen, verbrennen und was in die Wohnungsheizungen geht. All das zusammen macht die nationale Emission aus, völlig klar. Da will ich auch gar nicht sagen, das eine ist gute Emission, das andere ist schlechte Emission oder irgend sowas. Sondern das alles miteinander macht die Emission aus, und wenn man auf den Standpunkt des Klimas ernst nimmt, dann ist der Standpunkt, diese Emissionen reduzieren, wäre dann nötig. Und da ist es auch ziemlich gleichgültig, wo man anfängt vom Standpunkt dessen, dass die Emissionen überhaupt reduziert werden sollen.
Also folgendes, ich wollte fragen, wann glaubst du, werden diese wichtigen Industriestaaten, nämlich dieses Thema mal wirklich ernst nehmen und anfangen wollen? Ja, war ja ein Reinfall so gesehen. Weil von 2050 irgendwas zu beschließen, ist ja irgendwie schwachsinnig. Das ist ja kein wirkliche Besonderheit. Nichts wirklich vergeben wird. Müssen da erstmal Städte unter Wasser stehen oder was ist so dein Eindruck? Oder wie können die Reaktionen, wann können die Reaktionen kommen?
Ich meine erstmal, dass mit den Städten unter Wasser stehen, das ist nicht, das hängt sehr davon ab, welche Stadt es dann ist. Das ist, wenn Dakar unter Wasser steht oder Tuvalu. Diese Bewohner von Tuvalu haben schon einen Antrag gestellt, Australien und Neuseeland möge die, ich weiß nicht, 10.000 oder 100.000 Menschen, die auf den Inseln wohnen, aufnehmen, weil die dann das Saufen nächstes Jahr. Und was erstmal rausgekommen ist, die Aufnahmeanträge sind zurückgewiesen worden. So, also nach der Seite, wegen Tuvalu kräht wirklich deswegen kräht kein Hahn. Da findet deswegen auch nichts statt. Das ist anders, wenn Hamburg absäuft. Dann sagt Deutschland, was kostet es, was bringt es. Aber wenn Dakar untergeht, ist das wieder was anderes. Das ist dann hat Bangladesch ein Problem, und ob die anderen gleich das ein Problem anerkennen, um das sie sich kümmern, ist eine ganz andere Frage. Und jetzt drittens, es findet im Laufe der Zeit ja tatsächlich ein Umbau der Energiepolitik statt, aber gar nicht aus dem Grund, weil man die Emissionen und damit den Klimawandel unbedingt verhindern will, sondern aus ganz anderen Gründen findet ja sowieso über kurz oder lang ein Wandel der Energiepolitik statt. Und da werden die schauen, was von selber zustande kommt. Und dann ist es übrigens eine Frage der Macht, ob welche, die sagen, wir haben das alles selber zustande gebracht, jetzt verlangen aus unseren eigenen Überlegungen, aus unseren eigenen Vorteilsrechnungen, jetzt verlangen wir von anderen, dass sie sich einschränken beim Verbrauch von CO2-emittierenden Energieformen oder nicht, dann ist es eine Frage, letzten Endes ist es eine Frage der Gewalt. Aber eine Frage, wobei erstmal immer die Frage ist, ob die wichtigen Nationen das Thema überhaupt so wichtig nehmen oder ob es nicht dann in letzter Instanz doch bloß die verwandelte Form ihrer eigenen energiepolitischen Wende ist, die sie sowieso machen und gar nicht wegen dem Klima. Erstmal sehe ich es jedenfalls so wie das letzte. Die machen die sowieso aus den Gründen, die ich gesagt habe. Und dann sehen sie schon, was dabei rauskommt.
dann stellen Sie sich den Ergebnissen, wenn die Ergebnisse da sind. Und dann sehen Sie wieder, ob es ein Problem ist, das Sie eigentlich betrifft, oder ein Problem ist, das welche betrifft, um die Sie sich gar nicht kümmern wollen.
Fakt ist halt, es wird nicht ernst genommen, bis heute.
Ja, das ist halt die Frage, ob man das so sagen soll, oder ob man lieber sagen soll, kapitalistische Staaten sind welche, für die besteht die ganze Klimaveränderung in nichts anderes, als in einem Kostenfaktor, den sie zu kalkulieren versuchen. Und dann ist mein Argument nicht, die nehmen das Thema nicht ernst, sondern wäre meine Botschaft, die nehmen es so ernst, wie es für sie ernst ist. Und dann ist es ein Vorwurf an diese Staaten, was für sie ernst ist. Und nicht, anstatt dass sie sich ums Menschheitsproblem kümmern, machen sie die Augen zu. Das wäre der Ton, auf den ich dabei rauskomme. Also jetzt sehe ich keine Wortmeldungen mehr. Ich würde es nicht abbrechen, wenn Interesse herrscht. Auf der anderen Seite wird immer heißer hier und muss ja nicht unbedingt sein. Dann machen wir Schluss für heute. Jetzt im Herbst geht es wieder los. Ich weiß den Termin noch nicht. Genau. Es gibt hier das neue Heft des Gegenstandpunkt mit einem Artikel zum ganzen Klimakomplex, also eigentlich zu dem, wovon heute die Rede war. Kann man das nachlesen und jede Menge Zitate und Stellen, die wir gefunden haben, wie eben die Merkel oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung und wie die alle darüber reden. Dann gibt es richtig zum Studieren ein Buch über das Geld. Neues Buch zum Thema das Geld, was es ist und was es nicht ist. Geld ist nicht das Tauschmittel, das der Mensch braucht, weil er von Natur tauschen will. Geld ist nicht der Diener des Tauschs, sondern Geld ist der Zweck des Tauschs. Geld definiert eine ganze Produktionsweise und ist kein Mittel, damit der Jäger und der Sammler immer das kriegen, was sie gerade nicht haben, aber brauchen und das loswerden, was sie haben und nicht brauchen. Geld definiert eine ganze Produktionsweise. Darüber gibt es jetzt ein Buch, das auch deutlich zu erwerben ist.